Liebe Freunde der Vorklinik, bevor es losgeht, brauchen wir noch ganz kurz eure Hilfe. Wir sind nominiert beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Beste Information. Diese Kategorie wird über ein Publikumsvoting entschieden und wir brauchen eure Stimme. Hierbei würdet ihr uns unfassbar helfen, wenn ihr kurz auf den Link in der Folgenbeschreibung klickt und uns eure Stimme gebt. Dauert nur 5 Sekunden. Ihr seid die Allerbesten. Viel Spaß bei der Folge.
Da wird bestimmt, dass es aus 2 Ringen besteht, das wird ja wahrscheinlich das längere Wort sein. Und aus 1 Ring wird das kürzere Wort sein. Und da sind wir auch schon beim ersten Fallstrick angelangt. Das ist nämlich genau andersrum. Ja, also.
Diese Wichser, Entschuldigung. Explicit.
Jetzt müssen wir die Folge markieren.
Kacke.
Leo, das ist Scheiße. Das ist. Nee! Muss nicht sein!
Situs in Versus. Der Vorklinik-Podcast.
Okay, Moritz sagt, besser wird's nicht. Es ist Donnerstag, es ist 20.30 Uhr.
Und wir haben uns jetzt gerade hier zusammen getroffen und uns überlegt, wir würden gerne über Nukleotide reden.
Ja, und besser über den Nukleotide-Stoffwechsel heute. Ja, also Freunde, wir sind Situs in Versus. Heute hier, ich bin Leo, an den anderen Mikrofonen sitzen noch Jü und Moritz.
Hallo.
Wir haben Bock, mit euch Nukleotide zu machen und ich hoffe, ihr habt auch Bock, mit uns Nukleotide zu machen. Wenn nicht, dann würde ich jetzt schon auflegen. Also ich kann's
einfach auch mal die Karten auf den Tisch legen.
Ja.
Das wird jetzt hier heute keine besonders flüssige Angelegenheit.
Okay. Moritz, hier kurzes Blicklicht. Erste Emotion oder erstes Wort in Kombination mit Nukleotide?
Erstes Wort, Angst.
Okay.
Nein. Also nein, ich erinnere mich tatsächlich an, also irgendwie das war an irgendeinem Sonntag oder so, wo ich mir irgendwie noch in aller Seelenruhe irgendwie eine Vorlesung anschauen wollte, war in Corona-Zeiten, war irgendwie so eine Vorlesung, die ich mir online angucken konnte, war irgendwie Thema Nukleotidstoffwechsel. Ich dachte mir so, wild kann es schon nicht sein.
Ja.
War massive weit Fehleinschätzung. Gefehlt. Genau, ja, also naja, das war nix.
Ja, Trauma.
Trauma.
Ich also ich muss sagen, zu meiner Verteidigung, ich hab's durch unsere eine Klausur komplett geschafft, ohne das Kapitel Nukleotide nur anzufassen.
Ja.
Und ich habe es wirklich erst nur zum Physikum gelernt.
Dann ist das ja richtig hier so Konfrontationstherapie für dich.
Ja, schon.
Witzig. Ja, also mein Wort wäre Brechdurchfall.
Ah ja, auch naheliegend.
Ne?
Naheliegend.
Lass uns die Folge mal Brechdurchfall nennen.
Boah. Wir haben eigentlich aufgehört, unsere Folgen Namen zu geben. Oder machen wir das immer noch?
Guck doch mal, ich mache mir so viel Mühe mit diesen Namen.
Ah ja, muss ich mal reingucken.
Ja.
Muss mal reingucken.
Nur seitdem wir das offizielle System haben, ist das quasi der Titel der Folgenüberschrift.
Ah, okay.
Gib mir jedes Mal Mühe.
Schau ich mal rein gleich.
Ja, mach mal.
Brechdurchfall.
Okay, also wie wir jetzt gehört haben, und ich gehe davon aus, dass es 2 von 3 Hörern hier mindestens auch so geht, dass Nukleotide jetzt nicht so das Lieblingsthema der Mehrheit ist, aber wir widmen uns dem heute, weil eigentlich ist es gar nicht so wild. Nur da sind halt sehr viele Formeln und sehr abgefuckte Geigenmännchen-Namen, mit denen man erstmal klarkommen muss, wenn man es sich runterbricht. Es ist eigentlich genauso zu bewältigen wie alles andere auch. Ja, wir haben schon über Replikation und PBS gesprochen und viele, viele Dinge. Und jetzt ist quasi die Frage, wo kommen die Bauteile überhaupt her und was brauchen wir dafür?
Also wenn wir jetzt an die Nukleotide denken, dann denkt man natürlich im ersten Moment an die Nukleinsäuren, DNA und RNA. Aber tatsächlich werden nicht nur bei dem Aufbau der Nukleinsäuren die Nukleotide verwendet, sie kommen auch ganz an verschiedenen Orten der Zelle vor, zum Beispiel als Energiequelle. Da ist ja das prominenteste Beispiel, das wir schon zigtausendmal kennengelernt haben, ATP oder eben auch ETP. Wir brauchen die Nukleotide auch in verschiedenen Synthesewegen, zum Beispiel die UDP-Glucose, die wir aus der Glykogensynthese kennen, oder das ATP, das immer mal wieder als Phosphatgruppendonor in eigentlich den meisten Stoffwechselwegen vorkommt. Und tatsächlich auch zur Signaltransduktion. Mhm. Da kennen wir das CAMP oder CAMP, CGMP, zum Teil sogar
E-Protein und so dann, ne? Mit Adenylatzyklase, dass es dann irgendwie aktiviert wird und dann irgendwie in der Zelle
und dieses CAMP, CAMP, ist formal ja eigentlich auch eine Art Nukleotid.
Mhm. Dem CAMP und CAMP ist ein bisschen wie Biochemie und Biochemie, ne? So ein bisschen.
Das ist ein Politikum.
Ja, ist ein Politikum.
Ein Fass aufmachen.
Okay. Mhm.
Um das Fass auch direkt wieder zuzumachen, also es gibt da ein generelles Problem bei dem ganzen Thema hier Nukleotide, nämlich die Nomenklatur. Ja, also das ist
nicht das einzige Problem, aber es ist eines der Probleme.
Auf jeden Fall eine Problemdimension, die über allem schwebt. Und zwar geht es da schon los, dass es die Nukleoside und die Nukleotide gibt. Ne? Und das klingt ja jetzt erstmal relativ ähnlich, aber es ist tatsächlich quasi in diesem Gesamtaufbau von diesen von den Nukleotiden relativ entscheidend. Ne? Also die, erinnert ihr euch vielleicht, bestehen ja im Wesentlichen aus der Base, einem Zucker und einer Phosphatgruppe. Und quasi, wenn man von Nukleosiden spricht, dann weiß man schon, okay, das ist hier jetzt quasi nur die Base mit dem Zucker. Und wenn man von Nukleotiden spricht, dann ist eben quasi noch die Phosphatgruppe eben dabei. Ja. Da könnte man sich das jetzt hier so merken, ja, bei den Nukleosiden, also mit dem S, da ist quasi nur der Sugar dabei, das S. Und bei den Nukleotiden, das Phosphat ist dann auch noch dabei. Ne? Also genau, falls das euch dann leichter fällt, das so zu merken. Im Kern reden wir jetzt ja aber eben nicht über den Zucker und auch nicht über die Phosphatgruppe, sondern es geht jetzt vor allem um die Basen, ja, also die da quasi immer das entscheidende Merkmal ausmachen von diesen Nukleotiden. Und da gruppiert man einmal in die Purinbasen und einmal in die Pyrimidinbasen, ja, das ist quasi einmal ein langes Wort und einmal ein bisschen ein kürzeres Wort. Es gibt da zwei Hauptklassen innerhalb von diesen Basen, nämlich einmal die aus einem Ring bestehen und die andere Klasse, die aus zwei Ringen bestehen. Da könnte man jetzt ja denken, ach cool, da wird bestimmt das aus zwei Ringen besteht, das wird ja wahrscheinlich das längere Wort sein und aus einem Ring wird das kürzere Wort sein. Und da sind wir auch schon beim ersten Fallstrick angelangt, das ist nämlich genau andersrum. Ja, also
diese Wichser, Entschuldigung, explicit.
Jetzt müssen wir die Folge markieren.
Kacke.
Der Leo, das ist scheiße. Das ist, nee, muss nicht sein. Ja, aber gut, also, ja, dann, genau, dann haben wir hier quasi...
Ich kann da so einen Piepton drüberlegen, wenn du magst.
Nee, mach, komm. Ich glaube, okay. In der Folge, da haben wir auch gerne mal explizit. Okay. Wirklich, also Parental Advisory, das sollte keiner hören. Mental nicht. Okay, nein, okay, reicht. Also, Pyrimidinbasen, das sind die mit nur einem Ring. Kontraintuitiv, die mit einem Ring sind die mit dem längeren Wort. So, und bei den Purinen, da haben wir einmal das Adenin, das Guanin und das Hypoxanthin. Es gäbe auch noch das Xanthin, aber es ist relativ ähnlich wie das Hypoxanthin. Und Adenin und Guanin sind hier so die beiden wichtigsten. Ja, die Purine könnt ihr euch im Wesentlichen merken, Adenin und Guanin. So, bei den Pyrimidinen haben wir das Cytosin, das Thymin und das Uracil. Und das kann man sich eigentlich relativ leicht merken. Man hat dieses Y im Cytosin und im Thymin. Und wir reden hier von den Pyrimidinen, das ist eigentlich relativ naheliegend, genau. Und Thymin und Uracil hatten wir ja auch schon an anderer Stelle besprochen, sind mit RNA und DNA, teilen die sich das ja so ein bisschen auf, sind da sehr eng miteinander verbandelt. Also Uracil ist auch in der Gruppe vom Thymin, nämlich bei den Pyrimidinen. So, und jetzt ist es tatsächlich auch relevant, ich erinnere mich da tatsächlich auch ans Staatsexamen, dass man manchmal wissen musste, wie denn so die Strukturformel aussieht.
Jetzt wird's wild.
Ja, genau. Und also da müsst ihr...
Jetzt wird's richtig wild.
Da müsst ihr euch das tatsächlich so ein bisschen einfach, würde ich vorschlagen, aufzeichnen und immer so ein bisschen gucken, ja, wer hat denn jetzt hier, weil dieser Ring, ja, beziehungsweise bei den Pyrimidinen der eine Ring, bei den Purinen diese beiden Ringe, die sind ja immer gleich und dann sind da halt immer irgendwelche Anhängsel dran. Ja, und für die Purine ist uns tatsächlich nichts eingefallen an Merkhilfen oder so.
Ja.
Also wenn ihr irgendwas habt, eine Idee, einfach irgendwie uns gern zukommen lassen, situs-inversus@bvmd.de, dann würden wir es hier eventuell noch einbauen.
Oder auf der Vorklinik-Podcast auf Insta.
Genau. Bei den Pyrimidinen, da haben wir was. Ist ein bisschen konstruiert, klar, sehen wir.
Aber ist stark.
Aber wir haben unser Bestes gegeben. Ja, also wenn ihr euch jetzt die Buchstaben anschaut hier, nämlich Cytosin, Thymin und Uracil, also C, T und U, dann seht ihr, dass Uracil und Cytosin, also U und C, haben jeweils quasi zwei Hörner, also zwei Enden, ja, also zwei Ecken, wenn ihr so wollt, an den Endungen, an dem Buchstaben. Und beim Thymin, da habt ihr quasi drei Ecken, ja, und also drei Endungen, die da abgehen bei dem Buchstaben. Und so könnt ihr euch quasi merken, Uracil und Cytosin haben eben zwei von diesen Hörnern oder Abspaltungen oder weiteren Gruppen, die noch an diesem Ring dran sind. Und beim Thymin sind es eben quasi drei, ja. Und beim Uracil, da sind es eben quasi zwei Ketogruppen, also zweimal das Gleiche. Und beim Cytosin sind es zwei verschiedene, also wenn ihr versteht, was ich meine, also Cytosin, zwei verschiedene, ist einmal quasi die Aminogruppe und einmal die Ketogruppe. Ja, wird es jetzt wahrscheinlich nicht in die Top 10 der Merkhilfen 2023 reinschaffen, aber
ja, bis jetzt schon.
Wir haben unser Bestes gegeben.
Okay, geil. So, das heißt jetzt wissen wir, wie es aufgebaut ist, wir wissen immer noch nicht, woher es kommt.
Ganz kurze Werbung.
Martin, weißt du noch in der Physikumsvorbereitungszeit, wo wir immer nur über das Gleiche geredet haben?
Ja, es gab nur noch ein Thema. Anatomie, Biochemie, Physiologie. Gut, ja. Das sind drei Themen.
Es ging sogar so weit, dass wir... Es ging sogar so weit, dass wir eine Podcast-Kasse eingeführt haben, wo er dann Taler reinschmeißen musste, wenn er über nichts anderes reden konnte.
Aber, Leute, nach der Vorklinik kommt auch eine spannende Zeit. Dann geht es nämlich zum Beispiel um Formulaturen und später auch um den Berufseinstieg. Und viele praktische Tipps, zum Beispiel auch zu Stipendien, findet ihr bei lassdichnieder.de oder auf Instagram bei @lassdichnieder.
Das war's schon.
Jetzt kommen wir also zum Herzstück unserer Folge, der Synthese von den Nukleotiden. Und das Grundprinzip hierbei, das nennt sich De Novo-Synthese. Das haben wir öfter mal im menschlichen Körper, aber als Definition, nur um euch alle kurz abzuholen, die De Novo-Synthese beschreibt eigentlich nur das Zusammenbauen von vielen verschiedenen einfachen Verbindungen zu einer komplexeren organischen höheren Verbindung. Und wenn man sich jetzt die Strukturformel, die der Moritz uns gerade vorgestellt hat, anschaut, dann sind das alles Atome aus organisch einfachen Verbindungen, die wir schon kennen. Ja? Also wir haben da das C-Atom, H-Atom, Stickstoff, Sauerstoff. Genau. Und all diese Atome müssen ja jetzt von irgendwoher kommen. Im Idealfall eben aus Verbindungen, die einfacher gebaut sind als die Basen selbst. Und da haben wir verschiedene Kandidaten im Angebot, die wir auch alle gleich kennenlernen, zum Beispiel das Glycin, das Aspartat, Glutamin und genau, Aspartat eben. Und bevor wir jetzt mit dieser langkettigen Synthese anfangen, wollen wir euch noch kurz einen kleinen klinischen Ausblick geben, warum man das denn überhaupt jetzt alles lernen muss. Das liegt nicht nur an bösen Biochemikern, die euch irgendwie das Semester versauen wollen und die Klausur besonders schwer stellen wollen. Das ist tatsächlich auch bis zu einem gewissen Grad klinisch relevant, und zwar in der Chemotherapie. Da können wir jetzt zum Beispiel Stoffe nehmen, die strukturell sehr ähnlich zu diesen Nukleotiden sind. Zum Beispiel gibt es da das Fluorouracil. Das kann dann von Enzymen, die für die DNA-Replikation und der DNA-Synthese eigentlich benötigt werden, aufgenommen werden, und dann wird das Fluorouracil in unserem Fall jetzt anstatt Thymin eingebaut. Und weil das eben ein großer Fehler ist, der nicht mit einer intakten Zelle vereinbar ist, kann die Zelle sich nicht mehr weiter teilen, nicht mehr weiter wachsen, und so können wir eben unser Tumorwachstum extrem hemmen.
Genau, also man spricht dann da von den Zytostatika, meine ich, ne? Also wenn man sich quasi gegen die eigenen, die körpereigenen Zellen wendet. Und man könnte sich jetzt quasi fragen, ist das nicht eigentlich total bescheuert, dass wir irgendwie hier quasi so von unseren Zellen irgendwie so ein bisschen die Replikation irgendwie so oder eine Suppe, ein Haar in die Suppe spucken so, ist irgendwie bescheuert, aber es liegt ja quasi einfach daran, dass die Tumorzellen natürlich einen viel höheren Turnover haben, einfach viel öfter sich teilen und so weiter und deswegen natürlich davon viel mehr betroffen sind als unsere körpereigenen Zellen.
Und so eine Chemotherapie, die zieht ja auch nicht ohne Schaden einfach so vorüber.
Genau.
Merkt man ja dann letztendlich schon. Genau, aber zurück zu unserem eigentlichen Thema, der Synthese der Nukleotide. Der Moritz hat uns ja die beiden Basenklassen sozusagen gerade vorgestellt, und denen ist auch die Synthese nicht gemein. Also es gibt einmal einen Syntheseweg für die Purinbasen und einmal einen anderen für die Pyrimidinbasen. Und wir wollen jetzt erstmal auf die Purine schauen. Das Besondere, also der große Unterschied hierbei ist, dass die Purinbasen an dem Zucker selbst synthetisiert werden, also an der Ribose. Die Pyrimidinbasen aber nicht, die werden erst frei synthetisiert. Und beiden ist aber gemeinsam, dass eben erst so eine Art Grundgerüst aufgebaut wird, also eben Purin und Pyrimidin, die werden aufgebaut. Und die einzelnen Basen werden erst im Nachhinein modifiziert. Also da wird an verschiedenen Stellen was drangefügt, was weggenommen. Und letztendlich habe ich dann das fertige Nukleotid vor mir. Und bevor ich jetzt aber die Ribose einfach so reinschmeißen kann und dass die auch direkt für die Synthese verwendet werden kann, muss ich die erst aktivieren. Also Ribose allein bringt mir da gar nichts. Die Aktivierung der Ribose erfolgt über das Ribose-5-Phosphat und dem gut zuhörenden Situs inversus Kenner, der kennt das Ribose-5-Phosphat ja tatsächlich schon aus einem anderen Stoffwechselweg. Und zwar dem Pentose-Phosphatweg. Und diesem Ribose-5-Phosphat, das kommt tatsächlich aus dem Pentose-Phosphatweg, wird da einfach abgezweigt und für die Nukleotidsynthese verwendet. Dem werden jetzt zwei Phosphatgruppen, also ein Pyrophosphat aus ATP angehängt und es entsteht PRPP. Kurz für 5-Phosphoribosyl-1-Pyrophosphat. Aber wir werden in der Folge jetzt einfach mal PRPP sagen. Das andere ist doch ein recht langes Wort. Das Ganze wird katalysiert von der, ganz einfach, PRPP-Synthetase. Jetzt haben wir also unsere aktivierte Ribose. Was passiert jetzt genau mit der, um letztendlich dann zum Nukleotid zu gelangen? Das PRPP reagiert im ersten Schritt mit der Aminosäure Glutamin und dabei entsteht Glutamat, weil eben von diesem Glutamin eine Aminogruppe ja abgespalten wird und an das PRPP angehängt wird. Es ist eine recht wichtige Reaktion für unseren kompletten Syntheseweg, weil da eben ein Schrittmacherenzym der Synthese aktiv ist, die Glutamin-PRPP-Amidotransferase.
Relativ häufig so, dass irgendwie so der erste Schritt oder das erste Enzym in so einer Reaktion dann irgendwie immer sehr streng reguliert ist, ja. Und so, weil es halt quasi irgendwie so, ja, das Ganze so ein bisschen regulieren soll.
Genau, apropos Regulation, das Ganze wird ja wie durch eine Art Feedback-Hemmung eben auch durch freie Purinukleotide gehemmt, macht ja Sinn. Wenn ich so viele freie Nukleotide rumfliegen habe, merkt mein Körper ja, oh, ich brauche jetzt nicht extrem viel Energie in die Synthese da reinzustecken, wenn eh schon so viele da sind. Genau, und jetzt haben wir sozusagen eine Ribose, an der ein NH2 hängt. Und jetzt kommen viele verschiedene Schritte, wo wir uns bei der Vorbereitung auch gedacht haben, das macht ja im Podcast wahrscheinlich nie so viel Sinn, die jetzt runterzubeten.
Ja, und auch so insgesamt kann man so ein bisschen in Frage stellen, inwiefern man diese Vorbereitung drauf haben muss, die Schritte, ne?
Also ich muss dazu sagen, dass ich finde, das lohnt sich, die mal anzuschauen, auch anhand der Formel, auch wenn es im ersten Mal ein bisschen abschreckt, weil dann versteht man das so ein bisschen mehr. Und es gibt echt viele Leute, die so reines Blankes auswendig lernen nicht so gut hinkriegen. Da kann ich es empfehlen, mal dran zu gehen, weil mir hat es geholfen. Ist nicht, dass ich das irgendwie irgendwann reproduzieren konnte, aber zumindest zu sagen, okay, ich verstehe, wie es gemeint ist. Also es kann schon helfen, gerade wenn man so ein bisschen mehr für so Verständnis lerner ist. Ich da mal die gängigen Skripte oder Online-Plattformen zu Gemüte zu führen und mal ranzugucken, was da passiert.
Genau, aber wie du bereits gesagt hattest, ja, reproduzieren müsste man das jetzt wahrscheinlich nicht.
Nee. Also wenn nicht, dann würde ich mir einen anderen Biochemieprüfer in der mündlichen aussuchen. Aber das habe ich noch nie gehört.
Genau, aber wir haben ja dazu sozusagen einen Cut gesetzt, wo wir unsere Ribose vor uns haben, an der ein NH2 hängt. Und jetzt schmeißen wir viele verschiedene Stoffe rein. Also unterm Strich brauche ich eben PRPP und Glutamin. Das haben wir jetzt schon sozusagen in unseren Hexenkessel reingeworfen. Da werfen wir jetzt noch ein Glycin, ein weiteres Glutamin, zwei Moleküle Tetrahydrofolat, ein Molekül CO2 und ein Molekül Aspartat rein. Und jetzt, wie gesagt, kommen viele verschiedene Schritte, aber letztendlich interessiert uns ja nur, was bei diesem Syntheseweg rauskommt. Und an dieser Ribose ist jetzt die Base Hyposanthin entstanden. Also, wie gesagt, die Base, aber Achtung, Nomenklatur, die hängt ja am Zucker, die wurde am Zucker synthetisiert, deswegen heißt das Molekül an sich als Ganzes Inosin-Monophosphat.
Genau, ja, und da muss man auch so ein bisschen aufpassen, hier nochmal Thema Nomenklatur, also man hört ja zum Beispiel auch was von Adenin und Adenosin und immer wenn quasi so ein Osin dabei ist, dann kann man sich schon sicher sein, okay, es geht jetzt hier nicht mehr nur um die Base an sich, ja. Also Adenin, Guanin ist zum Beispiel ein Ausdruck, der wirklich nur die Base bezeichnet. Asozial ist hier noch Cytosin, das zwar eine Basis, aber ein Osin hinten dran hat, aber ist eine Ausnahme. Fokussiert euch auf Adenin und Guanin, das sind quasi nur Basen.
Also das ist diese Nomenklatur ist echt ein Schwachsinn teilweise.
Ja, genau, ja.
Und also gerade die anderen haben ja was miteinander zu tun, aber ich finde so, mal zu raffen, dass Hypoxanthin und Inosin-Monophosphat das gleiche ist, wenn, also nicht das gleiche ist, aber das der gleichen Basis entspringt, das ist scheiße, ehrlich. Also wenn
man
ich das ausgedacht habe.
Manchmal den Eindruck, dass da gewisser Sadismus dabei war bei der Nomenklatur, ne?
Echt so.
Genau, auf jeden Fall, wie Jü gerade so wundervoll erläutert hat, landen wir jetzt quasi beim Hypoxanthin mit Zucker dran, also quasi beim Inosin-Monophosphat, ja, also noch mit dem Phosphat dazu. So, aber das ist ja irgendwie jetzt nicht so ganz der Place to go. Also wir wollten ja eigentlich hier vor allem zu dem AMP und zu dem GMP kommen, ja, also Adenosin-Monophosphat und Guanosin-Monophosphat. Dafür müssen wir jetzt aber die Base noch ein bisschen verändern, ja. Deswegen hier nochmal kurz die Empfehlung, schaut euch tatsächlich am besten, bevor ihr euch so auseinandersetzt mit der ganzen Synthese und so weiter, wirklich die Basen mal an. Ja, also, dass ihr wirklich versteht, was verändert sich denn jetzt hier gerade und wo wollen wir denn irgendwie auch hin bei dieser ganzen Synthese. Das hilft tatsächlich enorm. Und dann fällt euch auch auf, dass wir, wenn wir jetzt quasi bei dem Inosin-Monophosphat sind und noch zu AMP oder GMP wollen, dass wir dann hier irgendwie noch eine Aminogruppe brauchen, weil wir die bislang irgendwie noch nicht haben. Und das ist jetzt im Prinzip auch vor allem das, was passiert, wenn wir jetzt zu dem AMP und GMP wollen. Da wird nämlich beim Fall vom Weg zum AMP, wird von dem Aspartat eine Aminogruppe genommen und wenn wir zum Guanosin-Monophosphat kommen, dann wird quasi vom Glutamin eine Aminogruppe genommen. Ja, es läuft dann so, dass das Aspartat lagert sich kurz an, wird dann als Fumarat wieder abgespalten und eine Aminogruppe bleibt da und das Glutamin wird zum Glutamat und gibt dann dabei eine Aminogruppe ab. Genau, merkt euch das quasi, kann man sich eigentlich ganz gut merken. Also AMP, Aspartat, GMP, Glutamin. Jetzt sind wir hier quasi immer noch auf Monophosphatebene. Nur ein kurzer Ausflug, wenn die jetzt quasi weiter phosphoryliert werden, also wenn da quasi noch weitere Phosphatgruppen sich anlagern, dann lagern die sich quasi jetzt hier genau umgekehrt an. Ja, also um aus AMP ATP zu machen, nimmt man kein ATP, sondern man würde halt GTP nehmen, was ja irgendwie auch sehr sinnvoll ist und irgendwie auch eine wichtige Regulationsmöglichkeit dann darstellt.
Genau, aber nochmal zu dem zurück, was du gerade gesagt hast, Moritz. Mhm. Letztendlich hängen wir an unser Hyposanthin ja NH2 an. Und zwar einmal das vom Aspartat und einmal das vom Glutamin. Aber letztendlich ist es immer NH2, das angehängt wird. Und wo ist ja da jetzt der ausschlaggebende Unterschied, dass wir in einem Fall AMP rausbekommen, im anderen GMP. Ja, also letztendlich, wie gesagt, wird ja immer nur ein NH2 angehängt. Tatsächlich könnte man die Reaktionen, die ablaufen, noch weiter aufdröseln und ja, für viele verschiedene Unterschiede feststellen. Das ist dann wahrscheinlich was für die Biochemiker unter euch. Genau, aber wenn ihr euch auch die Strukturformeln anschaut, dann merkt ihr einfach, dass diese sich in der Anordnung des NH2 unterscheiden und beim GMP noch eine Ketogruppe am Ring hängt und so weiter und so fort. Und Grund dafür ist eben dieser Reaktionsmechanismus, der hier jetzt einfach zu viel des Guten wäre und den wir gekonnt übergehen.
Okay, so jetzt uff, jetzt erstmal kurz ein bisschen Om machen. Om.
Oh, ja.
Bisschen, ich hatte mal, ne? Weißt du, kannst du dich erinnern, im ersten Semester in der Anatomievorlesung, dass dieser eine Kniekerl so nach 20 Minuten immer so ein Bild von einem Strand und einem Sonnenuntergang eingeblendet hat und für 30 Sekunden lang nichts gemacht hat? Kannst du dich erinnern?
Er war ein guter Mann. Ja. Ich weiß nicht genau, wer es war, aber
hat mir gefallen. War der gefallen, Herrn
Siebold. Ja, ja.
Ja.
Ich erinnere mich auch, dass du mal Kaffee dabei hattest bei der Vorlesung, so eine Kaffeekanne und Tassen und so. Das
öfteren Mal.
Naja, war klasse. Ah,
das war stark. Ja, ich freue mich schon wieder, wenn es jetzt weitergeht.
Mhm, auf jeden Fall.
Geil, also Freunde, jetzt haben wir genug Kaffeekränzchen gehalten. Jetzt geht's zur nächsten Synthese, Pyrimidine.
Genau, also.
Das ist ja ein bisschen entspannter, finde ich.
Ja.
Immer noch scheiße, aber...
Ja, also ich meine, bei den Purinen haben wir jetzt ja auch so 9 Schritte weggelassen,
ja.
Einfach.
Genau, ja, okay, fair.
Ja, ja. Genau, bei den Pyrimidinen, da wird jetzt tatsächlich eben einfach, ja, von aus dem Nichts quasi wird es jetzt gerade erschaffen, also jetzt eben nicht irgendwie auf Grundlage irgendwie von irgendeinem Zucker oder so, sondern wird quasi aus dem Nichts wird jetzt hier dieser Pyrimidin-Ring, der eine Ring, ich erinnere euch nochmal dran.
Der eine, sie genau. Zu, wie war das, sie zu Knechten oder so?
Na, ich bin,
aber der Ringe einmal geguckt?
Bin da immer nicht so ganz bewegt worden von dieser ganzen Herr der Ringe-Welt, aber ich glaube irgendwie sowas, ja. Genau, also für diese Synthese brauchen wir zunächst einmal eben die Carbaminsäure, davon geht das Ganze aus und die wiederum haben wir aus dem Hydrogencarbonat, also quasi im Prinzip aus CO2 und die reagiert dann eben zu dem Carbamoylphosphat, ne? Also quasi einfach nur eine Phosphatgruppe angelagert. Und das macht hier eben, oder das katalysiert hier die Carbamoylphosphat-Synthetase 2.
Los.
So, jetzt wird man sich wahrscheinlich denken, ach, wenn es hier eine Carbamylphosphat-Synthetase 2 gibt, gibt es vielleicht auch eine 1.
Ah.
Und das ist tatsächlich der Fall. Es gibt nämlich von diesem Enzym zwei Isoformen. Und die Isoform 1, die ist eben in den Mitochondrien der Leber für den Harnstoffzyklus sehr relevant. Und die Nummer 2, die haben wir eben hier für die Pyrimidinsynthese.
Ja, das ist so eine richtige Hundefrage. Das kommt auch ungefähr jedes zweite Jahr.
Also einfach unfassbar irrelevant, diese Information. Ja. Aber jetzt wisst ihr es und dann könnt ihr diese Frage sehr auch irrelevant beantworten. So, das Carbamoylphosphat reagiert nun mit dem Aspartat zum Carbamoylaspartat. Das versteht sogar so ein Biochemie-Legastheniker wie ich, dass dann quasi, wenn dann Aspartat dran ist, es einfach dann so heißt. Und dann kommt es zum Ringschluss, da wird nämlich das H2O dann abgespalten und dann entsteht da das Dihydroorotat. Ja, das hat schon eine ganze Menge Ähnlichkeit zu dem UMP, wo wir jetzt hier so ein bisschen hinwollen am Ende, aber es unterscheidet sich eben noch ein bisschen. Es muss nämlich jetzt quasi erstmal noch oxidiert werden. Ja, dadurch ändert sich so ein bisschen diese Ringkonfiguration und dadurch wird es dann zum Orotat.
Darf ich kurz einen Funfact einwerfen, weil das fand ich damals ultra krass.
Also wenn er auch lustig ist tatsächlich.
Ja, also nee, ist nicht lustig. Das ist wirklich nerdy.
In dieser aber, Folge.
Ja, lustig. Aber tatsächlich, diese Oxidation, die findet statt durch Ubichinon. Bedeutet, wir sind jetzt gerade wieder bei der Atmungskette, wenn es da klingelt. Also ich finde es so verrückt, dass da so viel Scheiße zusammenhängt. Also irgendjemand Schlaues saß da mal. Ja.
Mm. Ein bisschen also, Freifahrtschein. Seit wir jetzt diesen Explicit-Ding haben, sind ja ganz schön viele vulgäre Ausdrücke schon.
Ja, ja. Jetzt, also hier komm, jetzt darf ich wenigstens mal. Komm.
Ja, okay. Ja, aber ich finde es auch immer so ein bisschen, also manchmal ist mir auch über den Kopf gewachsen, wenn ich dann irgendwie so gecheckt habe, okay, das hängt hier irgendwie alles zusammen und das ist irgendwie
an die Sachen. Es fühlt sich so an, als würdest du dir ein Bild angucken und schaust nach oben und es ist ein ganzes Deckengemälde voll.
Hm. Naja, genau. So, und dann haben wir auf jeden Fall hier das Orotat, ja, das ist eben schon relativ ähnlich zu dem UMP, wo wir am Ende hinwollen, aber erstmal wird jetzt hier quasi eben noch ein Zucker, also Orotat wird jetzt hier noch an den Zucker PRPP drangehängt, sodass dann eben das OMP, also das Orotidin-5-Monophosphat entsteht und das Letzte, was wir jetzt noch machen müssen, um zu dem UMP zu kommen, ist eben, dass wir CO2 einfach abspalten und dann sind wir eben beim Uridin-Monophosphat angekommen.
Und das wäre jetzt sozusagen schon bereit für die RNA-Synthese. Das Ganze können wir aber noch weiterspinnen, denn alle Pyrimidin-Nukleotide gehen vom UMP aus. Also da haben wir einmal unser T-Pyrimidin-Monophosphat und unser C-Cytidin, Achtung, jetzt Triphosphat. Also bei der Synthese vom Cytidin-Triphosphat, das ist ein Triphosphat, also im Namen, Triphosphat hat drei Phosphatgruppen. Der Rest, der synthetisiert wird, ist aber immer Monophosphat, also hat nur eine Phosphatgruppe. Wenn wir jetzt ausgehend vom UMP auf unser TMP kommen wollen, dann lassen wir das UMP mit Methylentetrahydrofolat reagieren. Das Ganze wird katalysiert durch die Thymidylat-Synthase. Und um auf das CTP zu kommen, müssen wir eben, wie gesagt, aus dem Monophosphat durch zwei Phosphorylierungen mithilfe von ATP ein Triphosphat machen. Und das Ganze lassen wir dann nochmal mit Glutamin reagieren und erhalten CTP. Um das Ganze nochmal runterzubrechen, wie wir es ja auch bei den Purinen gemacht haben, und euch die wichtigsten Facts zu geben, schaue ich jetzt nochmal mit euch auf das, was ich brauche, also was werfe ich in meinen Hexenkessel rein. Das ist gar nicht so viel bei den Pyrimidinen. Da habe ich einmal Carbamoylphosphat, das wiederum, haben wir ja gerade gehört, wird synthetisiert aus Hydrogencarbonat, zwei Molekülen ATP und Ammonium. Neben dem Carbamoylphosphat kommt dann noch Aspartat und PRPP hinzu. Und je nachdem, ob ich jetzt TMP oder CTP will, gegebenenfalls noch Methylen, Tetrahydrofolat oder Glutamin.
Jo, waren jetzt ziemlich viele verschiedene Reaktionswege, was ich tatsächlich noch ganz nett fand, weil das ist auch das, was am Ende auch an der DNA und RNA und was weiß ich stattfindet, ist, dass das hilft auch, ein bisschen um die Struktur zu merken, ist die Cut-Regel, also Cut englisch schneiden, CUT, und in dieser Reihenfolge kann man die Basen ineinander umbauen. Bedeutet, wenn ich jetzt so eine Cytosin-Base habe, ob sie jetzt CTP ist oder in einem Strang schon drin hängt oder einzeln, ist tendenziell erstmal egal. Zumindest kann ich, wenn ich vom Cytosin zum Uracil will, einfach das Ganze desaminieren. Das heißt, der erste Schritt ist eine Desaminierung, dann komme ich vom Cytosin zum Uracil. Wenn ich jetzt vom Uracil zum Thymin will, dann muss ich einfach nur noch eine Methylgruppe dranhängen. Bedeutet, dass, was man machen könnte als geneigter Zuhörer, man könnte sich die Strukturformel von Uracil merken und könnte dann einmal ein Aminieren zum Cytosin in die eine Richtung und in die andere Richtung könnte man es methylieren zum Thymin. Das nur mal so als kurze Merkhilfe. Cut, also Kut, wie die Schotten sagen würden. Genau. Nur mal als kurzer Einwurf.
Genau, und jetzt sind wir quasi gerade so ein bisschen zwischen Synthese und dem Recycling, stecken wir jetzt gerade kurz fest. Und da haben wir jetzt die noch einen wichtigen Mechanismus, den wir uns anschauen müssen, nämlich die Umwandlung von den Ribonukleinsäuren zu den Desoxyribonukleinsäuren. Und da gibt es eben einen wesentlichen Unterschied und den kennen eigentlich irgendwie auch die meisten schon. Das ist nämlich der Unterschied an dem Zweistrich-C-Atom, meine ich genau, da ist nämlich die OH-Gruppe. Und die muss dann eben quasi für die Desoxyribonukleinsäuren eben noch entsprechend entfernt werden. Ja, und gerade haben wir eben noch die Ribonukleinsäuren, also die RNA, die man auch gut für die Transkription und so weiter benutzen könnte. Aber wenn wir jetzt irgendwie über Replikation reden, also tatsächliche DNA-Verwendung für diese Nukleotide, dann müssen wir eben noch diesen Zwischenschritt machen, dass wir die hier entsprechend abspalten, diese OH-Gruppe am C2-Atom. Und das ist im Wesentlichen einfach nur eine Reduktion. Ja? Also es muss quasi von irgendwoher ein Elektron kommen und das muss hier angelagert werden. Dann wird entsprechend das Wasser abgespalten, also die OH-Gruppe in Form von Wasser abgespalten. Und dann haben wir hier diese Desoxyribonukleinsäure. Das gilt hier eben auch für die ganzen verschiedenen Nukleotide, die wir besprochen haben. Und da gibt es jetzt im Wesentlichen ein Enzym und das ist die Ribonukleotidreduktase und die ist eben genau quasi hier der Player, der diesen Substituenten OH am C2-Atom zu H reduziert.
Und wenn ich jetzt meine Ribose reduziert habe, habe ich ja sozusagen von irgendwoher ein Elektron genommen und das an die Ribose geklatscht. Aber das heißt, irgendwo anders fehlt jetzt wiederum ein Elektron. Und hinter dieser Reduktion der Ribose zur Desoxyribose steckt nämlich ein ausgeklügeltes System, naja, was heißt ausgeklügelt, das sind einfach ganz, ganz viele Reduktionsäquivalente, die irgendwie miteinander hängen. Und ein wichtiges, das ihr euch merken solltet, ist das Thioredoxin. Das carried sozusagen die Elektronen für eure Reduktion der Ribose und nach der vollzogenen Reduktion ist es selbst ja aber dann oxidiert. Das wiederum wird dann regeneriert, das ist so eine Art, ja, könnt ihr euch mal so ein Schema anschauen.
Wie so eine Kette einfach.
Ja, so eine Kette. Ja. Also das Thioredoxin reduziert, wird aber selbst oxidiert. Eine ganz einfache Redoxreaktion wird dann regeneriert, also wiederum reduziert, vom FADH2 und das wiederum vom NADPH++. Und um Leos Deckengemälde noch größer und pompöser zu machen, das kennen wir ja schon, das FADH2 und NADPH++. Das heißt, da sind noch weitere Verbindungen zwischen verschiedenen Stoffwechselwegen in der Zelle. Das kennen wir aus dem Pentosephosphatweg.
Genau. Glücklicherweise müssen wir aber jetzt nicht immer die ganzen Nukleotide neu aufbauen, sondern wir können auch Recycling betreiben.
Von und die grüne Jugend raus. Ne? Ja. Oh, so am tiefsten, oh, Recycling, bei dem Wort geht ihm einer ab, ey.
Weil wir essen ja doch auch relativ viele Nukleotide, also nicht in Form von Fleisch, hoffe ich, aber es gibt ja auch noch andere Nukleotide, die man aufnehmen kann. Und genau, glücklicherweise werden die jetzt nicht immer abgebaut und dann wieder neu aufgebaut, wäre total ineffizient, sondern man nimmt die Basen an sich und recycelt die eben. Ja, und das ist vor allem bei den Purin-Basen hier relevant. Und das ist echt sehr straightforward. Also ihr nehmt einfach die Base, die Purin-Base, habt eine aktivierte Ribose, also das PRPP. Von dem wird dann entsprechend hier das Pyrophosphat abgespalten und dann habt ihr das fertige Nukleotid. Ja, also ist wirklich total einfach. Jetzt müsst ihr euch nur noch die beiden wichtigen Enzyme merken, die das hier machen für diese drei wesentlichen Purin-Basen bei uns. Und da ist einmal zu nennen die Adenin-Phosphoribosyl-Transferase, die dann eben Adenin als Substrat hat und zum Adenosin-Monophosphat katalysiert diese Reaktion. Und wir haben das Hypoxanthin-Guanin-Phosphoribosyltransferase, die eben dann entsprechend die beiden weiteren Purinbasen, nämlich Hypoxanthin und Guanin als Substrat hat.
Genau, das Ganze wird dann über eine endglykosidische Bindung eben an das PRPP geknüpft und dann ist eigentlich auch schon das fertige Nukleotid da. Aus dem Hypoxanthin entsteht ja dann Inosin-Monophosphat, das kennen wir schon. Und durch Aminierung wird das wiederum zu AMP und durch Oxidation und anschließende Aminierung kann Inosin-Monophosphat aber auch zu GMP weiter reagieren. Das heißt, wir haben alle Bestandteile, die wir irgendwie für DNA-Synthese, RNA-Synthese brauchen, wieder beisammen. Und dieser Salvage Pathway, dieses Recycling, wird auch reguliert und zwar auch ein bisschen straightforward durch eine Feedback-Regulation. Das heißt, GMP hemmt das dazugehörige Enzym. In diesem Fall ist es die Hypoxanthin-Guanin-Phosphoribosyltransferase.
Genau, und jetzt nochmal eine kleine Klinik dazu. Das Nash-Nihan-Syndrom, Moritz hat die Lautschrift nebendran gemacht, N-A-I-H-E-N. Sofort verständlich, was gemeint ist, Nihan. Also, es beruht auf einem Gendefekt des Salvage Pathways, dem Hypoxanthin-Guanin-Ribosyltransferase-Enzym. Und das ist nämlich Geburt. Und das ist eine sehr abgefahrene Symptomatik. Also auf jeden Fall Nierensteine. Das ist das Erste. Das finde ich jetzt relativ, irgendwie kann man sich vorstellen, wegen dem gestörten Recycling ist da einiges los. Aber was ich viel abgefahrener finde, ist der zwanghafte Hang zur Selbstverstümmelung. Also man muss dazu sagen, dass da geht es um Kinder, weil es ein Gendefekt ist, tritt es bei Kindern auf. Ich weiß gar nicht, kann mir nicht vorstellen, dass ein Kind so krass alt wird. Glaube ich nicht. Aber ich weiß es nicht genau. Zumindest haben wir einen erhöhten Uratspiegel durch diesen gestörten Nukleotidstoffwechsel. Das resultiert in aggressivem Verhalten und die Kinder nagen sich an Lippen und Fingern und würden diese auch sogar abbeißen. Deswegen dieser Zwang oder dieser zwanghafte Hang zur Selbstverstörung ist absolut verrückt. Man kann sich es nicht ganz genau erklären. Man vermutet, dass es daran liegt, dass ja ATP und ADP, die ja auch am Ende daraus aus der Purin-Synthese resultieren, wichtige Signalstoffe im Gehirn sind. Und die werden ja aus Inosin-Monophosphat hergestellt, was ich dann ja nicht mehr recyceln kann, ne, wie wir vorhin gehört haben. Und deswegen glaubt man, dass das halt eben eine fehlerhafte Signaltransduktion aus somit fehlerhafte Entwicklung und Verschaltung verursacht und dass deswegen das diese extreme Verhaltensauffälligkeit erklären könnte. Okay, so. Jetzt haben wir es recycelt, aber Moritz, tut mir leid, aber Müll gibt's immer. Ne? Also wir müssen die Scheiße auch manchmal wegschmeißen.
Manchmal geht's nicht anders, ne?
Und da kommen wir zum Purinabbau. Wenn wir jetzt nicht recyceln, sondern einen kompletten Abbau machen wollen, dann landen wir letztendlich bei den Purinen bei einem Stoff, der aus dem Körper dann einfach ausgeschieden wird. Und unsere Purinbasen werden ausgehend von ihren dazugehörigen Nukleosid-Monophosphaten, also ausgehend von den Nukleotiden, abgebaut, AMP, GMP und IMP.
Genau, also dann wird diese quasi, werden die von dieser Nukleotidebene, gehen wir quasi dann auf die Nukleosidebene, also spalten erst das Phosphat ab und dann geht es runter auf die Purinbasenebene und von dort fließen die quasi eben alle dann auf ein Zielmolekül hinaus, nämlich auf das Xanthin und das wird dann wiederum zur Harnsäure abgebaut. Ja? Also das ist so die bigger picture, in dem wir uns hier bewegen. Jetzt ist es so, dass die quasi auf unterschiedlichen Ebenen hier dann sich so diesem Zielmolekül annähern, nämlich das, also bei Adenosin-Monophosphat und Guanosin-Monophosphat. Bei dem Adenosin ist es so, dass es quasi auf Nukleosidebene schon den ersten Schritt macht. Ja? Also als Adenosin wird es dann zum Inosin umgewandelt, einfach durch diese Desaminierung, also durch die Adenosin-Desaminase. Und vom Inosin wird dann wiederum die entsprechend der Zucker abgespalten und dann wird es hier zum Hypoxanthin und nähert sich dann dem Xanthin im letzten Schritt an durch die Xanthinoxidase. Ja, anders ist es bei dem Guanosin-Monophosphat. Da wird eben quasi es direkt runter gesetzt auf die Basenebene, also Guanosin-Monophosphat zum Guanosin, zum Guanin und dann wird es über die Guanin-Desaminase eben zum Xanthin desaminiert und das Xanthin wird dann wieder durch die Xanthinoxidase zur finalen Harnsäure umgewandelt. Und die kann dann eben tatsächlich am Ende ausgeschieden werden.
Was jetzt eigentlich immer mit diesem Purinabbau in Zusammenhang steht, ist die Krankheit Gicht, die viele von euch vielleicht auch schon kennen. Der Gicht liegt eigentlich eine Hyperurikämie zugrunde. Also wir haben zu viel von diesem Abbauprodukt. Harnsäure, Urat. Und die Hyperurikämie kann ich eben einteilen in primär und sekundär. Wobei bei der primären Hyperurikämie habe ich einen angeborenen Enzymdefekt. Also zum Beispiel das Schrittmacherenzym der Purinsynthese. Das ist überaktiv, haben wir auch schon kennengelernt. Da habe ich einfach viel zu viele Purine im Körper. Oder das letzte Enzym beim Purinabbau. Das ist dann zum Beispiel auch überaktiv und baut zu viele Purine ab. Und ich habe zu viel Harnsäure im Körper. Aber auch beim Lesch-Nyhan-Syndrom, das wir ja eben gerade kennengelernt haben. Bei den sekundären Hyperurikämien lässt es sich nicht so ganz pinpointen, was da jetzt genau kaputt ist. Da spricht man einfach von multifaktoriellen Ursachen. Letztendlich habe ich bei der Hyperurikämie aber ja immer eine erhöhte Konzentration der Harnsäure. Und die Harnsäure hat eigentlich wie jeder andere Stoff auch ein bestimmtes Löslichkeitsprodukt. Also es gibt eine bestimmte Konzentration, in welcher sich die Harnsäure in Flüssigkeit lösen kann. Und wenn das zu konzentriert ist, dann fällt sie aus. Und zwar in Form von Harnsäurekristallen. Das kennt ihr bestimmt auch zum Beispiel bei Salzwasser. Bis zu einem bestimmten Grad kann ich das in Wasser lösen. Wenn ich aber einfach ein Glas Wasser habe und 2 Kilo Salz da reinkipp, also ein bisschen übertrieben, aber dann werden sich auch irgendwann so Salzkristalle bilden, ob ich will oder nicht, weil es einfach viel zu viel Salz ist, das sich nicht in der Flüssigkeit lösen wird. Und bei der Gicht habe ich jetzt ganz prominent diese Harnsäurekristalle in Form von Natrium-Urat-Kristallen, die sich vor allem im Großzehengelenk akkumulieren. Und diese werden dann vom Immunsystem erkannt und das Gelenk entzündet sich.
Genau, das ist so der Klassiker, so in der Silvesternacht scheinbar erhöhen sich die Gichtfälle da, weil man ist halt draußen, man kennt so ein Silvesteressen, schön viel rotes Fleisch, schön viel gegessen, schön viel gesoffen und dann geht man noch schön raus in die Kälte und so ein Dad, so Klassiker in den 2 schnalligen Hausschuhen, einfach nur in Socken, mal schön eine halbe Stunde geböllert, dann ist es noch schön kalt, dann fällt es noch ein bisschen besser aus. Und das Einzige, was man da eigentlich machen kann, ist halt eben die Proteinzufuhr stoppen, halt weniger Protein zu sich nehmen. Und witzigerweise scheinen Sauerkirschen da zu helfen, um die Harnsäurekonzentration zu senken und zusätzlich ja noch die Cox zu hemmen, sprich als Schmerzmittel zu wirken. Also wenn es mal interessiert, das ist nicht frei erfunden, sondern da gibt es ja noch Quellen in den Shownotes, wenn er mal nachschauen will. Man findet es auf PubMed, eigentlich ganz witzig. Und was man halt eben als Arzt machen kann, ist einfach den Wirkstoff Allopurinol zu geben. Das ist ein Suizidinhibitor. Und ein Analogon zu Hypoxanthin, was halt eben die Hypoxanthinoxidase hemmt und somit die Synthese von Harnsäure hemmt. Eine ganz kurze Geschichte, ich weiß, es ist schon spät, aber ich habe meine Notaufnahme. Soll ich
also, wer es bis hier geschafft hat, der hat auch noch Zeit für die Geschichte.
Ja, ich sollte Blutwerte habe ich abgenommen, sollte ich einschicken und Verdacht auf Gicht. Ich habe einfach Harnstoff angekreuzt anstatt Harnsäure. Ah, ja. Das ist nämlich bitter. Und habe dann irgendwie eine halbe Stunde später: Wo bleiben denn die Blutwerte jetzt? Die Harnsäure ist immer noch nicht da. Was ist jetzt los? Ich habe mal geguckt, ich habe mal was Falsches angekreuzt. Also,
und auch, weil du gerade meintest, was man so als Arzt macht, da würde man das Allopurinol dann geben. Also ich finde auch, als Arzt darf man vielleicht mal anregen, ob das 5. Schnitzel wirklich notwendig
macht. Ja, das vielleicht stimmt.
Auf der Ebene das kann stimmt. Man da ja auch noch arbeiten.
Okay,
ne?
Komm. Pyridinabbau.
So, Pyridinabbau ist auch möglich. Nur müssen wir jetzt nicht irgendwie so einen blöden Weg gehen, dass wir irgendwie ein Zielprodukt haben und das wird dann am Ende irgendwie ausgeschieden über den Urin. Nein, tatsächlich können wir das hier komplett abbauen und jeden Stoff davon am Ende benutzen. Ja, also erstmal kommt es zur Reduktion der Nukleotide und einer hydrolytischen Ringspaltung. Und dabei werden dann Ammonium für den Harnstoffzyklus kann das benutzt werden und CO2, das wird abgeatmet, die werden dann freigesetzt. Ja, und übrig bleiben tun dann eben Beta-Alanin und Beta-Amino-Isobutyrat. Und nach einer Umwandlung in verschiedene Intermediate der Zellenatmung oder ein Einspeisen in den Citratzyklus kann man das Ganze dann eben tatsächlich bis in die letzten Moleküle, bis in die letzten Atome recyceln, beziehungsweise oder eher abbauen und in andere Kreisläufe einspeisen. Und auch Recycling ist hier möglich bei den Pyrimidinen, da freue ich mich natürlich drüber. Nämlich werden hier die zum Beispiel, wenn die DNA oder RNA abgebaut wird, dann kann es ja mal vorkommen, dass irgendwie ein, ein freies Thymin oder so dann vorliegt. Und da wird dann eben zunächst mal ein Zucker dran gehängt. Ja, da wird das Thymin oder beziehungsweise es wird an ein Zucker dran gehängt, wird das Thymin und die Desoxyribose 1 und das Desoxyribose 1-Phosphat, die reagieren dann mit der, bei der katalysiert durch die Thymidin-Phosphorylase zum Thymidin, das ist ein Nukleosid und einem Phosphat. Und dann fehlt da quasi eben noch eine letzte Phosphorylierung zum Nukleotid. Und das würde dann hier eben entsprechend die Thymidinkinase unter ATP Spaltung zum ADP katalysieren.
Schafft, Alter, krank.
Ui,
was ein Bock.
Ich hatte immer ein bisschen Angst vor dieser Folge.
Aber es war echt gut.
Hat man den Hass sehr rausgehört.
Schauen wir mal.
Nee, es war richtig gut. Ich glaub schon. Ja, also Freunde, geil. Klopft euch auf die Schulter, ihr habt's gepackt. So, jetzt nochmal kurz und knackig. Was ist wichtig? Für die Synthese der Purine wird ein Molekül, und zwar die aktivierte Ribose, benötigt. Und zwar das Ribosylpyrophosphat, PRPP. Für alles. Wenn die Ausscheidung der Harnsäure, die beim Abbau der Purinnukleotide entsteht, nicht richtig funktioniert, dann akkumulieren diese Uratkristalle meist in Gelenken, beginnend oft im dicken Onkel, und es kommt zur Gicht. Der Pentose-Phosphatweg steht im engen Zusammenhang mit dem Nukleotidstoffwechsel und Stoffwechsel Folge 5, wen es interessiert, kann nochmal reinhören, ist wichtig für das Ganze. So, dann,
genau, kann man uns auch noch bei Instagram folgen, wenn man denn Lust darauf hat.
Ja.
Das wäre @der_vorklinik-podcast. Da gibt es dann entsprechende Merkhilfen auch zu dieser Folge. Ich glaube, wir werden irgendwie so die Molekülstruktur irgendwie hochladen und dann irgendwie am nächsten Tag einen Quiz dazu machen oder so. Gibt MC-Fragen.
Und denkt dran, schickt
euch von unserer Arbeit.
Schickt uns einen guten Merkspruch.
Genau, cool. Schickt einen Merkspruch zu den.
Ja, wie man die Strukturform der Purine merken kann.
Genau. Also, gerne auch Feedback über Insta oder per Mail.
Dann
wir freuen uns.
Gute Nacht, schlaf gut dran, was wir nicht.
Ja,
und tschüss.
Ciao, ciao.
Boah, Servin Orten, Alter.
In diesem Podcast übernehmen wir keine Gewähr. Der Podcast kann den Besuch von Vorlesungen nicht ersetzen. Wir empfehlen das Studium von einschlägiger Fachliteratur.